Attention. Das sind die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Selten golden und ganz sicher nicht täglich, aber wir haben uns stets bemüht. Also meistens. Nun gut, zu besonderen Anlässen. Wie eben heute zum Thema
Herrschaften. Die große Frage am 23. Dezember ist: Erstens, hat der Anchorman nichts Besseres zu tun, als eine halbe Stunde mit mir zu verbringen? Was ist da los, Anchorman? Das kann doch nicht sein. Steht der Christbaum schon? Sind alle Kekse schon gegessen?
Du darfst diese halbe Stunde durchaus als ein Weihnachtsgeschenk ansehen.
Das ist so stark.
Weil ich natürlich habe ich unzählig viele Dinge zu tun, ob die besser sind zwangsläufig. Weiß man ja immer nicht, und das stellt sich vielleicht noch raus. Es ist eine Weihnachtszeit, die zwar dadurch, dass wir durchaus schon so eine Art Winter hatten, sich kurzzeitig mal so angefühlt hat, wie, ja, es könnte jetzt Weihnachten kommen, und es war jetzt auch arbeitstechnisch nicht so, dass man sich da irgendwie so reinhäckelt und was, oh, ist schon Weihnachten und so, wie das viele Jahre sonst so ist. Aber trotzdem bin ich bei vielen Dingen nicht im Soll, wenn man so will, gerade eben beim Herbeischaffen von Geschenkchen möglicherweise. Wo ich absolut im Soll bin, übererfüllt, könnte man fast sagen, ist beim Vertilgen von Plätzchen. Also natürlich.
Plätzchen. Aber welche sind noch übrig? Das ist die Frage. Welche sind noch übrig?
Keine. Nein. Natürlich. Ja, also ich verstehe diese Frage nicht. Möchte ich fast dazu äußern. Also gibt es bei dir noch Plätzchen, die übrig sind?
Meine Tochter hat noch einen zweiten Schub gebacken, weil ich den ersten, glaube ich, am 12. Dezember schon weggefressen hatte.
Was war dein Favorit?
Ja, es ist immer die Linzer.
Es ist so, die Linzer?
Die Linzer. Das ist halt so ein Nussteig mit einer sauren Riebissel-Marmelade drauf und dann auch noch so ein Gitter drüber gelegt, wieder im Nussteig. Sind grandios und meine Mutter macht auch sehr gute, aber ich werde erst über Weihnachten zu meiner Mutter fahren, die macht auch sehr gute Kokosplätzchen. Das ist so ein ganz normaler, es ist nicht mal Mürbteig, sondern einfach Marmorkuchenteig, und dann ist das Ganze zuerst in Schokolade getränkt und dann mit Kokos-Dings rundherum. Naja, also großartig, aber die Linzer sind im Grunde genommen mein Favorite. Ja, ist er noch da?
Da ist er wieder. Die Linzer sind dein Favorit sozusagen.
Ja, das sind mein Favorit. Also übrigens, weil jetzt fantastische Kritik gekommen ist auf Twitter, kann ich nicht mehr hören, ehrlicherweise. Ja, wenn ich, na wirklich, ganz ehrlich, ja, wenn ich vier Leute gleichzeitig in der Leitung habe und manchmal auch nur zwei, so ist es halt einfach. Nicht jeder hat immer Zeit für mich, wann ich möchte. Und ich bin Gott froh, wenn ich 3:15, so wie in dieser Woche, rüberkriege mit 16 Leuten. Und dann ist halt manchmal die Qualität nicht ganz so prickelnd. Okay, wenn es nicht passt, good riddance, ganz ehrlich. Ich kann es nicht mehr hören.
Aber wenn du es, das finde ich ja immer interessant, wenn du es genau so erklärst, dann verstehe das ja sogar ich. Insofern ist doch alles gut. Gerade jetzt zur Weihnachtszeit
natürlich.
Müssen wir auch versuchen, wieder uns gegenseitig zu spüren. Nicht wahr?
Finde ich übrigens großartig, nur ganz kurz, weil du das sagst. Neuerdings, wenn ich in meine Lieblingsklasse reinkomme, dann das Erste, was ich höre, Holber, wir spüren uns heute gar nicht.
Sagen die das auch wirklich so?
Ja, die sagen das so.
Das ist doch was Österreichisches.
Eigentlich. Ja, aber vielleicht
haben wir das also von dir schon gelernt.
Immerhin das haben sie von mir gelernt. Keine Ahnung, wie man eine Parabel zeichnet, aber zu sagen, wir spüren uns heute gar nicht, es ist fantastisch. Das ist großartig. Da kommt man gerne rein in die Klasse und dann weiß man schon, es werden produktive 90 Minuten werden. Entschuldige, zurück zu den Plätzchen.
Das freut mich. Sind das 90 Minuten effektive Lernzeit? Oder läuft die Zeit einfach auch so durch, ob jetzt einer sich spürt oder nicht, ist völlig egal. Ne?
Ja.
Die Zeit läuft.
Genau. Ja. Also das, da geht's dahin. Ja. Gut, wir waren bei Plätzchen. Oder waren wir nicht bei Plätzchen?
Ja, was ich noch sagen wollte, ist, dass gerade zur Weihnachtszeit schon brutal auffällig ist, der Unterschied zwischen selbstgemacht und gekauften Plätzchen. Selbst von einer, man muss ja dann in dem Fall eines der meisten vergewaltigten Worte der deutschen Sprache, nämlich vermeintlich, benutzen. Selbst bei vermeintlich guten Konditoreien, Bäckereien, wie man sie auch sonst so nennen mag, kannst du Plätzchen kaufen, Und du wirst immer rausschmecken, dass die nicht selbstgemacht sind. Und zwar, wie Jens Röber sagen würde, not in a good way, würdest du es rausschmecken. Ja. Weil der Unterschied ist einfach da.
Die Liebe, das fehlt die Liebe auch. Das kommt
auch dazu. Ich glaube auch. Ich glaube auch. Weil da steht halt irgendjemand in der Backstube und denkt sich schon wieder 700 Vanillekipferlformen oder schon wieder auf 350 Oblaten diese Kokosmakronen draufpressen. Vielleicht steht da auch gar keiner mehr.
Das wollte ich dich fragen. Glaubst du, dass die Vanillekipferl noch wirklich manuell in einer Großbäckerei gemacht werden?
Weil ich Großbäckerei, glaube ich, die können ja sowieso nicht mithalten. Aber ich hatte dieses Jahr zweifelhafte Vergnügen, auch von einer kleinen, würde man dann Confiserie sagen? Oh. Oder
ja, ja,
sag mal. Nein, spricht man das so aus?
Eine Confiserie ist ja eigentlich etwas, wo du reingehst und Konfekt kaufst. Oder? Also wo du dann diese Pralinenschachteln kaufst eigentlich. Aber okay, da fallen Kekse ja vielleicht runter oder Plätzchen, wie gesagt.
Vielleicht könnte man die so ins saisonale Angebot mit aufnehmen. Und selbst da, also da bin ich mir sicher, dass das von Hand gemacht wird und nicht vom Vanillekipferlator 2000 oder so. Aber das schmeckt, das ist es nicht. Das schmeckt einfach nicht wie das selbstgemachte. Und ich erinnere mich natürlich mit Wehmut und auch mit ganz viel Liebe an unseren großen Weihnachtsplätzchen-Test zurück vor circa 17 Jahren oder so. Da hat man auch gemerkt, das, was uns die Hörer geschickt haben, da war ganz viel Liebe drin. Und das, was so gekauft geschickt wurde, das ist dann eben, das ist im Zweifel dann eben nur ein Keks.
Ja, ja.
Das muss man sagen, ein guter Keks vielleicht.
Das ist ein guter Keks.
Aber, und gerade im direkten Vergleich mit eben Vanillekipferl oder sowas, wo man jetzt nicht sagt, das ist jetzt ein guter Butterkeks, weil den macht man ja nie selbst. Gerade da fällt das schon sehr auf.
Aber ich habe bei der zweiten Tranche, die meine jüngere Tochter gebacken hat, ich habe mitgeholfen. Und
zwar, indem du Teig geschleckt hast.
Ja, pass auf.
Indem du vielleicht die Zutaten eingekauft
hast. Ich habe sie gekauft.
Und dann immer gefragt hast, wann es ist fertig.
Ich habe Nina 50 Euro in die Hand gedrückt und mir gesagt, okay, ruf mich, wenn du fertig bist. Nein, es ist eine der ganz großen, unterschätzten Künste, möchte ich fast sagen, ein gescheites Vanillekipferl zu formen. Also wenn ich jetzt in diese Dose reinschaue, wo sie alle drinnen liegen, kann ich sofort die erkennen, die ich gemacht habe. Es ist nicht einfach. Ich weiß nicht, wie meine Mutter das immer gemacht hat. Auch die Nina hat das viel schöner gemacht als ich. Also es ist gar nicht mal so einfach. Andererseits habe ich gesehen,
was die Nina gekauft hat. Bei denen ging dann eher Masse vor Klasse.
Ja, es ist ja wurscht. Hauptsache viel Zucker drauf und gut ist. Ja, das macht es ja. Also Fett und Zucker, die Kombination, wissen wir, Fett und Salz oder Fett und Zucker, das ist halt die Kombination, die den guten Geschmack ausmacht.
The Breakfast of Champions.
Absolutely. Yes. Ja. Apropos Champions. Andreas hat uns geschrieben und beglückwünscht zu, dass uns beiden, ich weiß nicht, Babylon Berlin, hast du schon die vierte Staffel fertig geschaut?
Nein, ich bin mir immer noch nicht sicher, ob ich überhaupt die zweite jemals geguckt habe. Ich bin da auch noch nicht zu einer Bestandsaufnahme gekommen. Das ist aber definitiv eines der Ziele für 2023.
Ja, also gut. Hallo Jens und Anchorman. Ich habe sowohl Babylon Berlin Staffel 4 als auch The White Lotus Staffel 2 gesehen. Beides hat mir, wie euch, gut gefallen. Babylon Berlin und so weiter und so fort. Meine Empfehlung, falls noch nicht gesehen, die Wespe Staffel 2. Was hat der Producer also angeschaut? Die Wespe Staffel 2?
Staffel 2.
Allerdings schon bevor mir das, oder bevor uns das Andreas geschrieben hat. Und warum, also sagen wir mal so, inhaltlich muss man sich schon sehr verbiegen, um zu sagen, das ist in Ordnung. Ja, die Handlungsstränge, die dann passieren mit dem armen Eddie Frotzke, da muss man echt sagen, oida, it's a stretch, wie wir Franzosen sagen. Aber was gefällt mir bei der Wespe am besten, außer natürlich, dass unser lieber Freund Elmar Paulke, diesmal glaube ich, ich weiß nicht, ob er in der ersten Staffel auch zu sehen war, übrigens Andreas grüßt Elmar Paulke, der nicht in der Big Show über die Darts-WM gesprochen hat, weil wir wollen in der Big Show nur Sport besprechen. Take that. Nein. Darts ist selbstverständlich Sport. Aber, also wie gesagt, die Handlung Grenzhanebüchen in der zweiten Staffel von Die Wespe. Aber, dass dort gnadenlos mit Berliner Dialekt gesprochen wird, finde ich großartig. Genauso muss es sein. Weil okay, dann verstehe ich halt ein, zwei Dinge nicht, die man mir sagen möchte. Aber genauso muss es in Gottes Namen bei Sisi, bei die Kaiserin, da muss ein kleiner österreichischer Einschlag drin sein. Wobei natürlich Kaiser Franz Josef, wir wissen es, wahrscheinlich eh keinen Dialekt gehabt hat, sondern aber ein bisschen was Schnöseliges, ein bisschen nasal. Das ist ganz, ganz. Und das gefällt mir bei Die Wespe Staffel 1 und 2 gefällt mir gut. Ja, und wie gesagt, die Handlung, boah, na, muss man Auge zudrücken hier und da, aber mache ich gerne.
Ja, mit Sicherheit. Wespe wollte ich ja auch zwingend angesprochen haben, habe ich letztes Mal schon vergessen. Dieses Mal habe ich mir gedacht, wir müssen auf alle Fälle über Wespe sprechen, aber schön, dass unsere Hörer genauso denken. Wespe ist auf alle Fälle auf der To-Do-Liste, vielleicht noch für dieses Jahr oder dann spätestens eigentlich im Januar, glaube ich, muss ich die mir mal durchgucken, weil das, ich fand das überragend. Ich fand schon Staffel 1, oder gut, überragend ist ein sehr großes Wort, ich fand sie sehr unterhaltsam.
Genau, sie ist unterhaltsam.
Das trifft hier ganz gut, das kann man sich so, kann man wunderbar weggucken. Und das habe ich da auch gemacht. Ich hätte kürzlich schon die Zeit dafür gehabt, habe mich dann aber einen ganz großen Fehler gemacht.
Du hast den Kaiser angeschaut. Du hast gesagt nicht, dass du der Kaiser angeschaut hast auf Sky. Bitte.
Habe ich noch nicht angeschaut. Nur beim Durchseppen habe ich der Kaiser angeschaut. Ich habe Braven angeguckt.
Braven?
Einen Film, den ich nur geschaut habe, weil mich so ein paar Themen getriggert haben.
Abgeholt.
Braven ist, wie ich in der Kurzbeschreibung gelesen habe, ein Holzfäller. Damit
holt man dich schon mal ab. Bist du schon mal ab.
Er hat eine Hütte in den Bergen. Holt man mich ab. Es ist Winter. Zack. Ich bin so abgeholt worden. Ich konnte gar nicht mehr. Ich schaue mir das an und denke mir schon nach, ich weiß nicht genau, vielleicht waren es 20 oder 30 Sekunden. Oh, das war ein Fehler.
Sekunden und schon? Ja gut, aber dann
Ich bleib aber dran. Ich bleib ganz mutig dran. Schaue das. Nur um immer mehr zu merken, das ist einfach wieder so schon eher, da hätte man nochmal drüber schauen sollen, über so einige Dinge. Und ich frage mich dann, ich meine, das ist ja nicht ein Budget von 17 Euro, warum versucht man da nicht so ein bisschen mehr Liebe zum Detail und so ein bisschen mehr Nachvollziehbarkeit irgendwie reinzubringen? Nur um dann, ich weiß nicht, ob du ihn schon gesehen hast, Maverick gestern Abend, zu Maverick gezwungen zu werden fast schon.
Moment, Maverick? Ja, den habe ich im Kino gesehen.
Top Gear Maverick.
Kriegt man nie mehr zurück die Zeit. Wahnsinn.
und auch da ist es so, ich meine, klar, das, weswegen die Leute in diesen Film gehen, wird natürlich von der US Army oder US Navy oder Air Force oder allen anderen oder allen Waffengattungen zusammen auch so schön hingesponsert. Das ist natürlich schon mitreißende, wie soll man sagen?
Popcorn-Kino. Man kann es nicht anders sagen. Es ist Popcorn-Kino.
Ja, es ist Popcorn-Kino. Es ist in gewisser Weise mit mitreißenden Action-Szenen und so weiter. Aber da gibt es dann eben auch so ein paar Sachen, wo man sich fragt, Leute, versucht, schaut doch da nochmal drauf. Eben gerade diese entscheidende Szene, spoiler ich jetzt zu viel, wenn ich die entscheidende Szene sage, wie er eben aus dem Feindesland entkommt. Ich glaube, damit spoilern wir ja nicht so viel. Und da sind einfach so ein paar Sachen dabei. Ich glaube, mit nochmal 5 Minuten Nachdenken hätte man das schöner hinkriegen können. Und das finde ich immer so super schade, wenn schon so viel verballert wird, im wahrsten Sinne des Wortes und gerade eben auch am Budget, dass man da dann nicht ein bisschen mehr Liebe zum Detail und ein bisschen mehr Logik oder sowas da reingebekommt. Ansonsten ist das gerade für Leute, die sich da so rein versetzen oder die sich da so dem Film hingeben in gewisser Weise, ist das schon auch durchaus atemberaubende Unterhaltung über weitere Strecken. Aber das kann man dann vielleicht auch erwarten. Das habe ich mir angeguckt. Und kürzlich habe ich großes Herzkino geschaut. Sagt dir A Star Is Born etwas?
Naja, natürlich, ist mit Lady Gaga, natürlich.
Mit Lady Gaga? Ja, mir sagte der natürlich nichts.
Ja, natürlich, habe ich 4 oder 5 Mal schon gesehen. Ich weine jedes Mal, wenn sie auf die Bühne kommt.
Ja, ich wollte gerade sagen, wie viele Taschentücherpackungen hast du?
Ja, also jedes Mal, wenn sie auf die Bühne zu ihm kommt, dann weine ich natürlich.
Ah. Oh, ja. Da sieht man mal, wir haben doch ein Gefühl. Ja. Auch wir haben Sportradio 360 Urgesteine, möchte ich uns fast nennen. Veteranen. Wir können da noch alles laufen lassen. Den habe ich auch geschaut und da muss ich sagen, der hat mir gut gefallen, vielleicht eben auch, weil er hinten raus nicht dann eben die Kurve zum Kitschigen nicht versucht, auf mit Gewalt und Verderb und Unlogik und allem Möglichen zu kriegen, sondern das einfach dann so zu Ende erzählt, wie es im Zweifel dann wäre oder ist.
Ja.
Oder?
Ja, nee, das, gut, das ist ja ein nachgemachter Film, glaube ich, das Original. Weiß ich nicht, aber ich finde halt Lady Gaga. Findest du nicht, dass Lady Gaga in diesem Film unserer gemeinsamen Freundin Marilia ziemlich ähnlich sieht. Ich habe die ganze
genau, das habe ich mir auch. Oder? Hab ich mir das auch mal. Mir ist vor allem, ich musste dann vor allem sagen, dass mir Lady Gaga im Originalzustand einfach viel besser gefallen
Nein, mir nicht.
Hat als in diesen späteren Tuningstufen.
Ach so, ja, natürlich, ja, das meine ich auch. Also Lady Gaga im Originalzustand, das ist einfach ein nettes, bezauberndes Mädchen. Und dann in den Entwicklungsstufen oder so, wie sie auf der Bühne gibt, vielleicht muss das auch sein als Kunstfigur, aber da habe ich auch keine Freude. Aber so, wie sie da in Star is Born gleich zu Beginn, ist grandios. Aber ich dachte die ganze Zeit an Marilia, was unseren Hörern da draußen natürlich wenig hilft.
ganz viel weiterbringt.
Ja. Aber ja, gut. Maverick, Top Gun, habe ich dir, glaube ich, Top Gun Maverick, wie auch immer, ich habe dir, glaube ich, gesagt, was mir da nicht gepasst hat. Natürlich das aufwendig gemacht und hat er, glaube ich, auch schon was Avatar, der schon 500 Millionen eingespielt hat. Ich bin mir sicher, Top Gun auch, wenn es nicht schon eine Milliarde ist. Aber ich finde, die Tom Cruise-Filme, selbst Mission Impossible, haben sich immer dadurch ausgezeichnet, dass sie auch so irgendwo halt mal eine Phase drin haben, wo sie sich nicht ganz so ernst nehmen. Und das hat mir bei diesem Film gefehlt. Ja, das ist, okay, da ist ein Romance ist dabei und das ist natürlich auch ein Thriller. So, aber diese kurze Phase des sich selbst nicht ganz so ernst nehmen, das hat mir gefehlt.
Fehlt komplett und man muss es eins ganz ehrlich sagen, dieses der Versuch eben die gleichen Charaktere wie beim Original wieder hinzukriegen und in dieser Gruppe und das funktioniert so nicht. Das würde man heute, selbst mit einem alten Ausbilder sozusagen, würde das nicht gehen. Da würde irgendeiner, der würde suspendiert werden dafür und der dafür, weil man, es gibt einfach für die Egos, die da teilweise so versucht werden, herauszuerzählen, was ja dann nicht so richtig bis zum Ende gemacht wird irgendwie, das bleibt ja alles so im Wagen, ist da kein Platz in so einer Mission und das ist dann halt auch so, das sind dann so Details, die mich dann auch immer so ein bisschen stören, weil da wird versucht, viel reinzupacken, viel anzuerzählen, ohne dass man das dann eben auch in letzter Konsequenz auch zu Ende bringt. Aber vielleicht bin ich da auch zu spießig. Ich weiß es nicht. Vielleicht bin ich auch zu sehr, gerade jetzt vor Weihnachten, ein Mann des Friedens.
Wir sind auch ein bisschen zu alt schon. Für alles. So, Pause.
Was gibt es Neues? Wer wird wem in die Parade fahren? Wir blicken in die Glaskugel.
Man soll es kaum glauben, aber Moment, heute 23. Markus, in 3 Tagen werden wir dich schon wieder am Mikrofon hören. Möglicherweise. Oder auch nicht.
Ja, auf alle Fälle. Es wird eine Konferenz geben.
Okay.
Auf Sky. In der Premier League. Und ich werde so ein bisschen durch die Partien durchleiten, auf Basis des Spiels von Newcastle gegen Leicester. Wenn ich das richtig sehe, ist es an diesem Boxing Day die weiteste Fanreise, die da unternommen werden wird. Und das hat mich natürlich qualifiziert, um dieses Spiel zu machen, weil ich ja weite Strecken zurückgelegt habe.
Weil er weit gereist ist. Bist du übrigens überrascht? Weil ich habe mir mal die Tabelle so kurz vor der WM angeschaut in England und habe mir gedacht, okay, Newcastle ist ja ziemlich weit oben in der Tabelle. Okay, die haben natürlich diese Mörderkohle, und zwar im doppelten Wortsinn, aus Saudi-Arabien. Ja. Aber da ist jetzt ja, wer spielt auch nochmal bei Newcastle, der rechtfertigen würde, dass diese Mannschaft in der Tabelle eigentlich sehr ordentlich dasteht. Ich weiß nicht, sind sie Vierter im Moment oder Fünfter oder vielleicht sogar Dritter? Also
Rekordtransfer Alexander Isak, den manche noch vom BVB kennen, mit 70 Millionen Euro umgerechnet. Es ist tatsächlich so, es wurde viel Geld ausgegeben, aber du hast recht, es ist jetzt nicht so, dass man gerade als Kontinentaleuropäer irgendwie sagt, wow, da schnallt sich mit der Zunge einer, der sicherlich so ein ganz wichtiger ist, mit Kieran Trippier, den man ja so mit als erstes geholt hat von Atletico eben zurück. Und du weißt ja, da wurden dann wieder so Worte wie Herzensangelegenheit oder sowas verwendet, weil er eben zurück wollte. Und da ging es natürlich auch um Perspektiven für englische Nationalmannschaft und so weiter und so fort. Aber ansonsten geht es eher so in Richtung Puzzlesteine, die da irgendwie zusammenpassen. Loris Karius ist übrigens dort, ich würde mal behaupten, dritter Torwart.
Ihm wird es wurscht sein, weil er in einer Woche mehr verdient, als wir im ganzen Jahr. Aber das ist das noch nebenbei.
Das könnte auch zutreffen. Also man hat da so, anfangs ging es ja auch ganz klar darum, erstmal den Abstieg zu verhindern. Das war ja die Realität letzte Saison. Weswegen dann Leute geholt wurden, wie ein Chris Wood zum Beispiel, für den man 30 Millionen ausgegeben hat. Ein neuseeländischer Stürmer, für alle, denen der Name jetzt so spontan nicht sagt, der jetzt auch kaum mehr zum Einsatz kommt, aber 30 Millionen spielen dann da im Zweifel natürlich auch keine Rolle. Ansonsten eben so, ja, wichtige kleine Puzzlesteinchen, die man da aneinander gesetzt hat. Und es ist eben auch so, dass der Trainer dort hervorragende Arbeit leistet. Und es ist natürlich auch immer so eine Geschichte. Ja? Ich habe da auch, ich möchte jetzt nicht sagen Shitstorm, aber so ein Nachrichten dann über Twitter bekommen, wo es eben hieß, immer die Menschenrechte hier und da. Ich glaube, man kann das nicht ganz ausblenden, wenn man über den Erfolg von Newcastle spricht. Aber natürlich ist das, was Eddie Howe da macht mit dieser Mannschaft, eine tolle Leistung. Es ist halt nur, ja, jammerschade, dass das Ganze eben vor diesem Hintergrund passiert. Aber darüber sprechen wir dann wahrscheinlich in 8 Jahren schon wieder.
Saudi-Arabien und Griechenland, habe ich gehört. Was eine geile Kombination wäre, Saudi-Arabien und Griechenland. Wie zum Henker könnte das zusammenkommen? Ich bin geografisch nicht gut beschlagen, aber da dürften doch 2-3 Minuten mit dem Bus dazwischen liegen, zwischen Saudi-Arabien und Griechenland.
Ist das Hashtag Feigenblatt?
Vielleicht. Ja, die Sache ist ja die, mit 48 Mannschaften, ich sagte schon in der Big Show, mit 48 Mannschaften kann man eine WM eigentlich guten Gewissens nur noch in den USA austragen. Und vielleicht in Deutschland. Und vielleicht in Frankreich. Und vielleicht in England. Okay, jetzt bin ich auch schon bei 4 Ländern. Einfach weil die Infrastruktur da ist. Ja. Gut, vielleicht in Spanien auch. Aber 48, aber selbst die Spanier würden sich ja wahrscheinlich gemeinsam mit Portugal bewerben. Es ist einfach absurd. Es verwässert alles. Es ist ganz schlecht.
Das ist völlig absurd. Aber wir haben ja jetzt erlebt, dass es durchaus möglich ist, Stadien auch nur für diesen einen kurzen Zweck auf- und abzubauen. Insofern brauchst du da auch nur Brachland vielleicht, um das Ganze zu machen. Und Großflächenstaaten gibt es ja dann doch genug. Und vielleicht ist ja bis dahin auch, könnte dann auch sagen, Neufundland soweit.
Ja, probieren
genug,
kann man.
Genug eisfreie Fläche zu bieten, um sowas auszutragen. Oder eben noch andere Länder.
Ja. Nun gut. So, wir sind abgekommen. Mein Interesse an...
Wir sind zu sehr sportlich.
Ja, mein Interesse an der Premier League hat sich wirklich, also so blöd das klingt, aber hat sich doch deutlich reduziert, seit Ralf Hasenhüttl rausgeschmissen wurde bei Southampton.
Das nimmst du ihn noch persönlich?
Nee, also...
Aber es war, als würdest du aber schon so ein bisschen mit überfällig zustimmen?
Naja, ich fand halt, okay, A, hätte es schon andere Gelegenheiten gegeben. Ich finde es ja auf der anderen Seite stark, dass Southampton so lange an ihm festgehalten hat, wo sie, glaube ich, 2x9-0 verloren haben. Pardon. Und dann haben wir aber Sven Heist oder Thomas Böker haben wir dann immer wieder gesagt, oder auch Toni Tomic, dass, naja, die besten Spieler sind zumeist von dannen gegangen aus Southampton und dass Hasenhüttl eigentlich schon sehr, sehr viel mit dem gemacht hat, möglicherweise sogar das Optimum aus dem herausgeholt hat, was noch da war. Aber gut, es ist dieser Gedanke, dass man ewig bei einem Verein bleibt, als Trainer sowieso nicht und auch als Spieler, von dem muss vielleicht sogar auch ich mich irgendwann verabschieden. Vielleicht.
Mit Sicherheit. Also das wird immer mehr die Ausnahme sein und irgendwann vielleicht die große Ausnahme bleiben. Klar, bei Southampton merkt man ja auch, es ist ein neuer Trainer da. Das heißt nicht automatisch, dass man jetzt sich nach vorne katapultiert, weil irgendwann wird dann eben auch gewiss, dass dieser berühmte Spruch mit Geld schießt Tore und kein Geld, dann eben eher weniger davon. Und deswegen sitzt Southampton da, wo es im Moment sitzt. Und der Weg raus ist zwar jetzt, wenn man so rein punktemäßig das so aufaddiert, vielleicht gar nicht so weit. Aber man hat dann doch den Eindruck, dass die Mannschaften, die da drüber sitzen und sich drüber befinden, vielleicht von der Substanz her doch stärker sind. Also ich befürchte ja fast für die Prämien von Ralf Hasenhüttl, auf die er vielleicht noch Anrecht hat. Ich weiß es ja gar nicht. Das ist da... dünn wird, ja, in diesem Jahr.
Gut, ich glaube, wir müssen im Moment noch keine Kollekte aufmachen für Ralf Hasenhüttl, weil er zum einen als Fußballspieler sicherlich sehr ordentlich verdient hat, als Coach auch. Aber ich bin gespannt, wo er wieder auftaucht. Ja, also ich glaube, ich dachte ja, dass er vielleicht, aber so weit denkt man in Stuttgart wahrscheinlich nicht. Das haben wir noch gar nicht besprochen. Bruno Labbadia. Ich habe es auch in der Big Show nicht besprochen. Ich habe mich ein kleines bisschen geschreckt. Und dann habe ich aber gelesen, dachte, das kann doch nicht sein, Labbadia, der war doch seit 15 Jahren nirgendwo mehr Trainer. Und dann fiel mir aber brühwarm ein, vor allem auch, weil ich es gelesen habe in der SZ. Der ist doch in Wolfsburg nach einer sehr erfolgreichen Saison von dannen gegangen und hat gesagt, leckt's mich, quasi, hat er nicht gesagt, aber sicherlich gemeint. Und eigentlich ist Bruno ja ein Guter, wenn auch ein alter Guter.
Bruno ist mit Sicherheit ein Guter. War da nicht der Vorgänger von Marc van Bommel?
Nee, war der Vorgänger von Oliver Glasner,
glaube ich. Oh, Oliver Glasner.
Glaube ich.
Natürlich. Ich bin in der Zeitmaschine falsch abgebogen. Er ist vor allem, wie man dann sagen würde, ganz pragmatisch, also das wäre jetzt so meine erste Analyse der Geschichte, er ist einer, der das Geschäft kennt, ja, was dann ja auch nicht so verkehrt ist, wenn du da jetzt niemanden bringst, oder nicht, dass du jemanden bringst in dem Fall, der irgendwie große Visionen hat und sagt, wir spielen jetzt so und da und ich mache hier was Neues, sondern ich glaube, dass er da sehr pragmatisch an die Sache rankommt, weil er genau weiß, wo sie stehen, wie die Liga funktioniert und wie man sich aus dieser Situation, in der sich der VfB befindet, heraus manövrieren kann mit einem gewissen Pragmatismus, aber vielleicht eben auch mit einer gewissen Perspektive. Und ich denke, das ist in so einem Fall die richtige Entscheidung. Ralf Hasenhüttl hätte ich, wenn du es jetzt so sagst, tatsächlich auch sehr interessant gefunden mit dem VfB Stuttgart, aber vielleicht, da gehören ja auch immer zwei dazu, wäre er ja auch einer, der sich so den Abstiegskampf Bundesliga jetzt nicht als erstes gerne anschauen würde, sondern vielleicht schon den nächsten Schritt machen möchte dann.
Na, ich dachte mir nur, wäre natürlich optimal gewesen, weil jetzt hätte er tatsächlich 6 Wochen Zeit gehabt, sich mit der Mannschaft auseinanderzusetzen. Und das dann zu regen. So, kurze Pause noch.
Ja, bitte. Ich glaube, wenn ich da ganz kurz nochmal anschneiden darf, ich glaube, dass es jetzt sowieso super interessante Spieltage werden. Also in der Premier League ja jetzt schon, man darf ja nicht vergessen, die haben ja am Dienstag teilweise eben schon Ligapokal wieder gespielt. Und also sind jetzt schon wieder voll drin, im Grunde ohne Pause für die Nationalspieler, aber es ist ja jetzt auch nicht jeder Premier League-Spieler ein Nationalspieler.
Was war da gestern Abend? Was war denn dieses? Das war tatsächlich ein Cup. Das war Liga Cup war gestern. Man City gegen Liverpool war Liga Cup. Das ist ja.
Das war Liga Pokal. Genau. Es gibt ja den FA Cup und dann gibt es den Liga Pokal. Hauptsache man hat ganz viele Cups und genau. Also da wurden teilweise eben schon seit Dienstag wieder gespielt. Aber wie gesagt, es gibt ja eben auch Top-Spieler, die keine Nationalspieler sind. Erling Haaland fällt einem da immer ein als einer. Oder da wir vorhin Newcastle hatten, Joey Linton zum Beispiel, den ich auch für einen richtig guten halte, der aber jetzt auch kein Nationalspieler ist. Die haben natürlich jetzt die Zeit schon nutzen können, um zu trainieren, um sich nochmal zu erholen, um diese zweite Saisonhälfte so richtig anzugehen. Und dann gerade auch in Bundesliga, zweite Liga, die haben jetzt tatsächlich auch noch ein Zeit, sich da zu erholen und dann nochmal ins Training zu gehen. Das wird schon sehr interessant sein, finde ich, wie diese Mannschaften und wie vor allem die Trainergespanne das gestaltet haben, um die Teams jetzt wieder für diese neue Saison quasi fit zu kriegen und hinzukriegen für diesen, in der Bundesliga ist es ein bisschen mehr als eine halbe Saison. Und das glaube ich, wird dann schon eine interessante Sache sein, weil das könnte da schon nochmal für einige Veränderungen sorgen, glaube ich, in der Tabelle.
Absolutely, yes. Kurze Pause noch mit dem Anchorman.
Rausschmeißer gefällig? Gerne. Denn spätestens seit dem ersten Buch Otto gilt auch bei uns. Eintritt frei.
Ich frage es jedes Jahr. Ich frage es wieder, weil ich es immer vergesse. Was gibt es zum Essen am Heiligen Abend?
Ich glaube, das gehört auch wieder in die Kategorie, ich bin so ein bisschen spät dran und nicht top informiert. Ich glaube, es wird wild gehen.
Na, Hauptsache, du musst das nicht machen. Das ist doch das Wichtigste. Hauptsache, ist doch wurscht.
Das ist vor allem für die anderen Essenden sehr die Hauptsache. Ja,
ne, das ist das einzige Wichtige. Man kommt irgendwo hin. Bringt vielleicht so alibimäßig irgendwas mit, aber das Wichtigste ist, dass alle anderen sich kümmern. So wird es zu Weihnachten sein.
Nein, so sehen. Na, so ganz so sehe ich das nicht, aber es ist angenehm natürlich. Es ist natürlich sehr angenehm. Und wir werden uns mit einer Salatspeise beteiligen, einem rohen Brokkolisalat.
Nein.
Das ist der große Renner.
Nein, wirklich.
Ja,
wirklich.
Das ist der große Renner.
Absolut. Klingt für meinen angegriffenen Magen als genau das Richtige in diesem Stadion.
Ja, absolut. Ja. Warum angegriffen? Hast du wieder zu viel getrunken?
Ja, zu viel Almdudler. Ich wollte nämlich die Kiste jetzt leer saufen, bevor ich nach Wolfsburg fahre, damit ich dort dann eine neue mitnehmen kann.
Was wird es zu Weihnachten zu essen geben? Wie immer?
Ja, oder? Nee, wir sind bei meiner Schwiegermutter am Heiligen Abend eingeladen, wo es eine Art Buffet geben wird, wie ich höre. Mit wahrscheinlich ein paar, irgendwas mit Lachs habe ich gelesen, aber da gehe ich mal davon aus, dass das Räucherlachs ist, ein paar Salate. Und erst am 25. dann wird bei meinen Eltern fondüisiert. Also einen Tag zu spät dann quasi. Aber.
Kommt drauf an, du kommst ja mehr so aus dem Amerikanischen.
Ich komme ja so aus dem Amerikanischen, Christmas Day, genau.
Insofern.
So, die abschließende Frage für das neue Jahr, und ich weiß, dass diese Frage ganz, ganz Deutschland beschäftigt. Markus, bist du ready? Wenn, zum, nicht mal zum Rückrundenauftakt, sondern zur Wiederkehr der Bundesliga, ich glaube, der erste FC Bayern München gegen oder in Leipzig spielt, wer wird dann im Tor der Münchner stehen?
Boah. Es ist eigentlich eine Diskussion, die vielleicht geht es auch nur, wahrscheinlich geht es nur mir so, die irgendwie viel zu hoch gehängt ist. Aber es ist natürlich auch sonst, gibt es vielleicht nicht so viel zu berichten. Ich würde jetzt schon behaupten, dass die Bayern eine ordentliche Nummer 2 haben. Okay, es gibt dann vielleicht viele, die sagen, ja, aber in der Champions League oder so und fußballerisch ist er dann eben doch nicht auf dem Level. Mein Gott, es gibt auch andere Mannschaften, die haben vielleicht trotz ihres Torwarts was geleistet, aber okay, das scheint so ein ganz wichtiges Thema zu sein. Man muss dann auch aufpassen, dass man das nicht dann zu einer Alibi-Situation macht. Für mich eben, wie gesagt, hängt das viel zu hoch. Es ist interessant, dass Nübel nicht das große Thema zu sein scheint, obwohl er doch der logische Punkt wäre. Wozu hat man ihn verpflichtet, ja? Wenn er irgendwie dann doch nicht das Thema ist? Jan Sommer kann ich mir am besten will nicht vorstellen, obwohl er ein logischer Schritt wäre, weil er ja gegen die Bayern immer
gut gehalten hat. Ja, aber warum soll er ein halbes Jahr jetzt da spielen? Dann sitzt er auf der Ersatzbank. Das macht ja weder ihm noch dem Nübel
Aber das ist ja immer nicht die Frage, die man sich so zwingend stellt. Es geht ja meistens ums Hier und Jetzt und die Perspektiven, die man vielleicht mit der Mannschaft hat. Und gerade Nübel könnte dann sich tatsächlich ja mal präsentieren. Das wäre ja schon mal ein ganz wichtiger Schritt. Ich meine, er hat bei den Bayern unterschrieben, er ist zu den Bayern gegangen. Er müsste eigentlich schon Interesse haben, dass er da jetzt auch eben dieses halbe Jahr, das du ansprichst, dann auch spielt, finde ich. Insofern haben wir jetzt schon fast wieder zu viel darüber geredet, weil ich jetzt fast den Eindruck habe, ja, das könnte interessant und spannend werden. Aber ich bleibe dabei, das Thema ist für mich gar nicht so groß, wie es gemacht wird, weil ob da jetzt der spielt oder der, das... Ich glaube nicht, dass es am Ende tatsächlich die große Entscheidung bringt. Ja. Wir erleben ja auch in der Bundesliga, dass es da Torhüter gibt, die für ihre Mannschaften Spiele gewinnen. Das sind jetzt auch nicht die man so grundsätzlich auf der Rechnung hat. Also, ich weiß nicht, da hilf mir. Du weißt das ja im Normalfall immer. Du bist ja der...
Ich sag nur Folgendes. Es gibt in der Mannschaft von Robin...
Der
zweite Mannschaft hier im Norden von München. Vincent Baleng, Schulfreund von Robin, ist knapp an die 2 Meter groß und spielt im Torwart. Und ich würde nur gerne sehen, und ich weiß, Brazzo hört uns, Oliver Kahn hört uns, ich würde gerne die ersten 3 Saisonspiele der Bayern mit dem Vincent im Tor sehen, weil ich glaube, die Bayern gewinnen trotzdem, weil es wurscht ist, wer da im Tor steht, in der Bundesliga. Sie werden trotzdem die Bundesliga gewinnen. In der Champions League gebe ich dir recht, okay, wenn Mbappé vor Vincent Baleng steht, schwierig, da ist wahrscheinlich der Angstfaktor auf der einen Seite größer als auf der anderen, aber ich weiß nicht, ob es bei Ulreich was anderes ist. Also es ist völlig wurscht, wer im Tor steht, und wenn es Ulreich ist, dann werden sie trotzdem die Bundesliga gewinnen, mit vielleicht nicht Rekordabstand, aber doch ohne auch nur in Schwitzen zu kommen. Also ich sehe es wie du. Das ist viel zu hoch gehängt, das Thema. Braucht keiner.
Es ist ja auch nicht so, dass Neuer jetzt tatsächlich noch nie ein Gegentor kassiert hätte. Oder dass er jetzt auch noch nie ein Gegentor kassiert hätte, bei dem man gesagt hätte, da kann er, also man sagt immer reflexartig, da kann er nichts machen. Oder ist chancenlos. Ob das immer so der Fall ist, ja, ist eine andere Sache. das große Problem für wen auch immer, der dann im Tor stehen wird, ob es jetzt dein Vincent ist oder Ulreich ist oder irgendein anderer ist, ist natürlich das, bei jeder Aktion wird dann die Lupe draufgelegt und dann wird jede Aktion irgendwie überanalysiert, wie man das bei Neuer nie machen würde. Und das kann dann schon für eine gewisse Unruhe sorgen. Vor allem, weil die Bayern so eine Unruhe dann auch sehr gerne an sich ranlassen. Ich kann es dir nicht sagen. Also wie gesagt, für mich wäre Nübel, es wäre schon ganz, ich finde es ganz merkwürdig, dass das nicht der erste Punkt ist, dass man Nübel holt, dass es da nicht auch eine Klausel im Vertrag irgendwie gibt, wodurch man den zumindest auf Leihbasis wieder zurückholen könnte. Okay, das ist jetzt, mag jetzt vertragstechnischer Unsinn sein, aber ich glaube, man versteht, was ich meine. Also, dass man den zumindest für diese Zeit zurückholt und er müsste da auch größtes Interesse daran haben, weil er ja doch von sich ausgehen muss, sonst hätte er den Vertrag nicht unterschreiben dürfen, dass er die Nummer eins ist. Ulreich wäre auch ein logischer Punkt, weil dafür ist er die Nummer 2, dass wenn die Nummer 1 ausfällt, er dann da reinrutscht. Jeder andere, der aus irgendeiner Seitentasche kommt, weiß ich jetzt auch nicht, ob das dann so ein großes Qualitätsplus wäre gegenüber diesen beiden. Aber so, wir werden es rausfinden und wenn es Vincent ist, dann hoffe ich natürlich, dass du mir ein Autogramm besorgst.
Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Ihr wollt uns unterstützen? Prächtige Idee! Einfach eine Mail an steilpass@sportradio360.de schicken und ihr bekommt alle Infos. Und versäumt nicht die Big Show. Jeden Donnerstag neu.